Kapitel 2 Raum der Einheit, Liebe und Frieden. Die schneeweißen Säulen des Tempels gingen bis zu einer durchsichtigen Glaskuppel hinauf, durch die man den Himmel sehen konnte, an dem heitere Wolken entlangzogen. Die Kuppel schien schwerelos zu sein, und durch sie fielen die Sonnenstrahlen in die große runde Halle und beleuchteten die Gestalt des Bewahrers des Wissens. Er bewegte sich fließend zwischen den Reihen der Jünger, und sie traten vor ihm zur Seite mit Respekt und Ehrfurcht. Jeder wollte seinen Blick fangen voller bedingungsloser Liebe, Akzeptanz, Weisheit. Dieser Blick durchdrang die Seele und berührte sie, erweckte sie und erinnerte daran, dass in jedem der Menschen ein Teilchen Gottes steckt. Als Menschen den Blick des Meisters auffingen, lächelten sie und ihre Gesichter glätteten sich, als wäre der Blick des Weisen der Wind, der aus einem winzigen Funken ein helles Feuer entfachte und das innere Licht verstärkte. Heute waren in der Halle viele, die den spirituellen Weg seit Jahren gehen und ihn nicht nur selbst gehen, sondern sich auch bemühen, anderen zu helfen, zu erwachen und sich selbst zu verwirklichen, sie mit Wissen vertraut zu machen. Sie kamen aus verschiedenen Städten, um mit dem Weisen zu sprechen, ihn um Rat zu fragen, heilige Informationen aufzunehmen, Hinweise und Hilfe zu bekommen. Der Meister betrat die kleine Bühne und blieb stehen. Eine ehrfürchtige Stille senkte sich in der Halle, und dann breitete er seine Arme in einer charakteristischen Geste zu den Seiten aus, wünschte allen Frieden, sandte Strahlen der Unterstützung und Liebe zu den Jüngern und machte deutlich, dass das geistliche Gespräch beginnt und die Jünger Antworten auf ihre Fragen bekommen können. Die erste Frage wurde von einer kleinen, dunkelhaarigen Jüngerin gestellt. Unglaubliche Weiblichkeit war in jeder ihrer Bewegungen zu sehen und ihr Gesicht zog mit schwer fassbarer Harmonie und Schönheit an. Selbst die ersten Fältchen in ihren Augenwinkeln verliehen ihr einen besonderen Charme. Weiser Bewahrer des Wissens, begann sie, und ihre helle Stimme durchbrach die Stille der Halle mit einer melodischen Klangvielfalt. Ist es möglich, jetzt in einer so schwierigen Zeit eine Gemeinde der Einheit, der Liebe und des Friedens zu schaffen? Wo sollte sie sich befinden? Wie sollte man es richtig machen? Der Lehre sah die Frau mit ruhiger Zuversicht an und ein durchscheinendes Lächeln berührte die Ränder seiner Lippen. Aber sie gibt es bereits, Eva, antwortete er. Jetzt und hier. Diese Gemeinde wurde bereits erschaffen und jetzt müssen wir nur noch so viele Menschen wie möglich darin versammeln, damit sie mit der Weisheit in Berührung kommen, damit sich ihre Augen und Herzen öffnen, damit sie auch beginnen, andere Menschen zum wahren Wissen zu führen und ihnen helfen, sich auf den spirituellen Weg zu begeben, damit die göttliche Gegenwart auf der ganzen Welt herrscht und die Menschen häufiger höhere Emotionen haben. Dann ändert sich das ganze Leben. Die Antwort des Weisen war einfach und prägnant, aber diese Worte gaben den Jüngern nicht nur Hoffnung, sondern die Zuversicht, dass so viel von jedem Menschen abhängt, dass der Beitrag jedes Jüngers wichtig ist. Von der Antwort des Bewahrers des Wissens ermutigt, nickte Eva, aber ihre Fragen hörten damit nicht auf. Bewahrer, wie stelle ich mich richtig auf die Kraft ein, um jedes Herz zu erreichen, damit man mich hört und mir folgt? Fragte sie, ohne den Blick von der Gestalt des Weisen abzuwenden. Zuallererst müsst ihr euch emotional einschalten und euer Herz in euch selbst erwecken, lächelte der Meister erneut. Ihr müsst lernen, mehr Emotionen zu erleben. Aber wie wird das helfen, Meister? Wenn ihr mit Menschen mit großen Emotionen sprecht und ihnen Informationen übermittelt, werden die Menschen beginnen, es besser zu hören und wahrzunehmen, begann der Weise zu erklären. Und selbst wenn ihr alles richtig sagt und versucht, andere Menschen zu erwecken, aber in diesem Moment keine Emotionen einschaltet, dann werdet ihr nicht wahrgenommen und nicht gehört. Und deshalb können sie euch natürlich nicht verstehen und euch folgen. Aber wenn ihr versucht, eure Idee mit großen Emotionen, mit großer Kraft, mit Überzeugung zu vermitteln, dann werden alle eure Zuhörer von euren hellen Emotionen und eurer Idee inspiriert und beginnen, euch zu folgen. Meister, wie kann man den stärksten Glauben in sich selbst erwecken? Fragte Eva erneut. Handelt von Herzen, schaltet in jeder Aktion so viele Emotionen wie möglich ein, tut alles vom Herzen, steckt eure ganze Überzeugung, euren ganzen Ehrgeiz hinein und dann werden euch alle Menschen folgen. Bewahrer, aber was genau hilft mir, hundertprozentig an meine Mission zu glauben? Fragte die Jüngerin und sah den Meister neugierig an. Zu glauben, dass ich es wirklich kann, dass ich Menschen helfen kann. Man muss schauen, wo es eine starke Bindung gibt, wo es eine Identifikation gibt, sagte der Bewahrer mit Nachdruck. Wenn ein Mensch nicht an seine große Mission glauben kann, dann identifiziert er sich mit etwas anderem. Was hält ihn? Was hindert ihn daran, voranzukommen? Was hindert ihn daran, seinen Weg des Dienens und Helfens zu akzeptieren? Was zieht ihn wie einen Stein zu Boden? Wir müssen das verstehen und diesen Stein entfernen. Und dann, nachdem er sich von seinen belastenden Fesseln und Identifikationen befreit hat, wird der Mensch in der Lage sein, sich vollständig der göttlichen Kraft zu ergeben. Aber wenn ein Mensch an etwas festhält, beginnt er zu zweifeln, wendet eine riesige Menge Energie auf diesen Zweifel auf und kann sich nicht der Sache hingeben, kann seine Mission, Menschen zu helfen, nicht vollständig und von ganzem Herzen erfüllen. Lieber Meister, was kann als solcher Stein dienen? Kannst du ein Beispiel zum besseren Verständnis geben? Fragte eine andere Jüngerin, ein sehr junges Mädchen mit kantigen Schultern und einem nachdenklichen Blick. Natürlich, Vera, nickte der Weise. Zum Beispiel will sich ein Mensch nicht von den Verhaltensgewohnheiten trennen, die aus seiner Vergangenheit, aus seinen Identifikationen mit seinen sozialen Rollen stammen. Zum Beispiel Mutter, Vater, Sohn, Chef, Angestellter, Kommunist, Demokrat und so weiter. Man muss verstehen, was es ist, diese gewohnheitsmäßigen Reaktionen aufgrund der Korrelation von sich selbst mit einer dieser Rollen in sich selbst zu sehen. Das schränkt uns sehr ein, erlaubt uns nicht, die Welt realistisch zu sehen, schafft für uns einen sehr engen Rahmen für akzeptables Verhalten, hält uns gefangen an einem Ort fest und erlaubt uns letztendlich nicht zu Gott zu gehen, erlaubt uns nicht, uns zu entwickeln. All das behindert uns nur, schränkt uns ein. All das muss abgelegt werden. Dann wird sich das Herz leicht öffnen und der volle Glaube an Gott kann hineinkommen. Vera nickte dankbar für die Erklärung und dann stellte eine gebräunte, schlanke Frau in einem schön gebundenen Turban ihre Frage, unter dem sich eine honigfarbene goldene Locke gelöst hatte. Geliebter Bewahrer, sprach sie, ich spüre, dass du der inkarnierte Gott Narayana bist und wir alle, die in tausende von Teilen aufgeteilte beste Hälfte von Lakshmi, in verschiedenen Gestalten sind. Ist es so? Ja, das kann man so sagen, Anna, sagte der Weise sanft. In jedem von uns steckt das Göttliche und es manifestiert sich in der einen oder anderen Form. Und wenn wir uns auf das Göttliche in uns selbst einstimmen, dann werden wir zu Narayana, wir werden zu Lakshmi, wir werden zu anderen Gestalten Gottes. Dann triumphiert der göttliche Teil in uns. Und wie stellt man sich richtig auf dieses Göttliche in sich ein? Fragte Anna. Die Hauptsache ist, dass wir nicht an irgendeine vergangene Erfahrung gebunden sind, wo wir eingeschränkt waren, in einen Käfig einer falschen Persönlichkeit gesteckt und überzeugt wurden, dass wir schwache, hilflose Wesen sind. Dass wir wie Roboter nach einem Programm handeln müssen, das jemand einmal erfunden hat und von diesem Programm nicht abweichen können, auch wenn wir es nicht brauchen, auch wenn dieses Programm nicht rentabel ist und uns nicht erlaubt, uns zu entwickeln und unsere wahre Bestimmung zu erfüllen. Wir müssen diesen Käfig der falschen Persönlichkeit zerstören und uns nicht mehr als Roboter betrachten. Denn das sind wir nicht. Und wenn es uns dann gelingt, uns aus der Gefangenschaft in diesem Käfig zu befreien, wenn es uns gelingt, erfundene Programme loszuwerden, erst dann wird die göttliche Gestalt von Lakshmi, Narayana und anderen Göttern in uns erwachen. Zufrieden mit der Antwort des Weisen, nickte Anna voller Dankbarkeit und Ehrfurcht, trat ein wenig zurück, und in der Zwischenzeit hatte bereits ein junger Jünger mit beharrlichem Blick die Hand gehoben. Er trug ein schlichtes weißes T-Shirt und Jeans, die seine muskulösen Arme und seine durchtrainierte, drahtige Figur zur Geltung brachten. Bewahrer, begann er mit selbstbewusster, kräftiger Stimme, müssen alle Menschen gerettet und belehrt werden. Schließlich gibt es Seelen, die gerade von Tieren oder, sagen wir, Insekten reinkarniert wurden. Was ist jetzt mit Ihnen? Vadim, zuallererst müssen wir nach mehr entwickelten und offenen Seelen suchen, erklärte der Weise, die schon auf einer höheren Entwicklungsstufe sind, die zu den Engeln gehen, die schon etwas hören und verstehen können. Und es sind diese Seelen, denen wir mit aller Kraft versuchen sollten, die Wahrheit zu vermitteln, denn sie werden sie wirklich wahrnehmen können. Und wenn wir einen Menschen sehen, dessen Seele sich noch auf einer sehr niedrigen Entwicklungsstufe befindet, dann wird ein solcher Mensch natürlich noch nichts von dem verstehen, was ihr ihm zu sagen versuchen werdet. Schließlich versucht er auch in einer neuen Inkarnation das gleiche Leben wie eine Ameise oder irgendein Tier zu führen. Er hat ganz andere Interessen. Es stellt sich heraus, dass er nur an Essen, körperlichen Komfort und materielle Dinge denkt? Fragte Vadim. Ja, bestätigte der Meister. Sein Verstand und sein Herz sind verschlossen. Er konzentriert sich ganz auf sich und seine persönlichen Interessen. Daher ist es sehr schwierig, zu ihm durchzukommen. Er wird einfach nicht in der Lage sein, die Wahrheit wahrzunehmen. Nur sehr große Leiden und Nöte, nur sehr ernste Lebensprüfungen können ihn erwecken, sodass er anfängt, an etwas Höheres zu denken. Daher ist es besser, gleich nach Seelen zu suchen, die genug auf dieser Erde gelebt haben, die diese Lektionen bestanden haben und bereits in den Zustand der Engel übergehen. Sie werden euch sehr schnell verstehen, weil ihre Herzen offen sind und sie schon bereit sind, der großen Sache zu helfen und Menschen zu retten. Danke für die Klarstellung, Meister. Vadim neigte respektvoll den Kopf. Und ich habe noch eine Frage gerade zum Thema Leiden und Nöte. Er sah den Weisen erwartungsvoll an und sprach nach seinem Nicken weiter. Wenn unser Planet als höllisch gilt, warum ist er dann so unglaublich schön und wundervoll? Meere, Sonnenuntergänge, Natur. Leiden hier alle Lebewesen? Natürlich wurde der Planet von Gott erschaffen, also ist er schön, erklärte der Weise mit einem strahlenden Lächeln. Aber dies ist immer noch ein materieller Planet und hier wirken materielle Gesetze. Zum Beispiel gibt es Krankheiten, es gibt das Alter, auch bei Tieren und Insekten. Ein Tier frisst ein anderes, es entsteht Angst, Aggression, eines greift das andere an. Aber in der Welt der Menschen soll doch alles ein bisschen anders sein. Der Mensch gilt als höher entwickeltes Wesen, nicht wahr? Fragte Eva. Der Weise schüttelte verneinend den Kopf. Leider gibt es in der Welt der Menschen viel mehr Leidenschaft und Leid als in der Tierwelt. Der Unterschied zwischen einem Menschen und einem Tier besteht darin, dass ein Mensch eine kranke Vorstellungskraft hat. Daher verstärken sich alle tierischen Leidenschaften in ihm tausendfach, sagte der Bewahrer und stellte eine unbestreitbare Tatsache fest. Wenn das Tier satt ist, dann denkt es gar nicht daran, jemanden anzugreifen. Und ein Mensch, wenn er satt ist, wenn er alles hat, was er braucht, was macht er dann? Die Frage des Meisters regte die Jünger zum Nachdenken an. Ein leichtes Grollen lief durch ihre Reihen. Ein Mensch beginnt darüber nachzudenken, wie er jemanden unterwerfen kann, antwortete Vadim zuversichtlich, und Bitterkeit und Bedauern waren in seiner Stimme zu hören. Das ist richtig, bestätigte der Weise. Ein Mensch beginnt über Krieg und Verbrechen nachzudenken, über die Zerstörung von Städten, darüber, wie man mehr Macht und materiellen Reichtum erlangen kann. In diesem Moment hob die Hand eine der Jüngerinnen, eine große Frau mit sehr kurzem Haarschnitt, und zeigte somit ihre Absicht, eine Frage zu stellen. Der Bewahrer gab ihr mit einer Geste das Wort, und die Frau sprach, wobei sie versuchte, ihre dünne Stimme in der überfüllten Halle so laut wie möglich klingen zu lassen. Meister, mir wurde klar, dass Gott den Menschen Krieg gibt, um sie zu erwecken. Bedeutet dies, dass Krieg nicht vermieden werden kann? Fragte sie und beschloss, nach einer kurzen Pause klarzustellen. Die Menschen erwachen ja nicht zu Tausenden. Sie haben uns gesagt, dass wirklich spirituelle Menschen immer nicht akzeptiert wurden und es nur wenige von ihnen gab. Wie kann man das ändern und Krieg vermeiden? Ja, Marina, du hast richtig verstanden. Krieg ist von Gott vorgesehen, um Menschen zu erwecken. Aber wir müssen schon ohne Krieg, ohne Leiden, erwachen. Nur Tiere, die gerade zu Menschen reinkarniert wurden, müssen durch Leiden, Kriege und andere schreckliche Prüfungen erweckt werden. Und ein normaler, entwickelter, denkender Mensch sollte alles verstehen, ohne Leiden und Erschütterungen. Weil sein Herz bereits offen ist, er möchte erhabene Emotionen erleben, Weisheit und Wahrheit begreifen und damit erwachen. Und er muss andere Menschen finden, die ebenfalls bereit und willens sind, zu erwachen. Man muss sie finden und ihnen helfen, höhere Emotionen zu erleben, zu Gott zu gehen, Wissen zu begreifen. Und dann werden nicht so viele Kriege und Leiden benötigt, um die Menschheit zu erwecken. Bewahrer. Aber es gibt eine solche Meinung, dass, wenn ein Mensch dem spirituellen Weg nicht geht und sich nicht entwickelt, er unweigerlich zu degradieren beginnt, sagte Vera und bat erneut um das Wort. Ist das so? Ja, das ist korrekt. Wenn ein Mensch nicht dem spirituellen Weg geht, verstärken sich alle tierischen Leidenschaften in ihm. Seine Vorstellungskraft verfolgt ihn, macht ihn wahnsinnig. Und Kriege? Fragte das Mädchen weiter. Ich habe irgendwo gehört, dass dies ein solcher zur Regelung der Bevölkerungszahl ist, damit es keine Überbevölkerung des Planeten gibt. Ich verstehe nicht wirklich, wie das mit dem göttlichen Plan zusammenhängt. Der Bewahrer sah die Jüngerin warm an. Der Mensch ist es, der die Erde verunreinigt, begann er zu erklären. Und die Erde rief bereits zu Gott. Ich kann so viele Menschen nicht mehr ertragen, weil überall Wälder abgeholzt werden, ganze Inseln aus Müll entstehen, Menschen sich hassen. Und so arrangiert Gott hier Kriege, Naturkatastrophen, die die Erde reinigen sollen. Denn ohne diese extremen Maßnahmen wollen die Menschen ihre Meinung nicht ändern. Bedeutet das, dass die Menschheit untergehen wird? Fragte Eve mit einem Angstschimmer in der Stimme. Die Apokalypse kommt und nichts kann getan werden? Nein, es bleibt noch Zeit, sagte der Bewahrer zuversichtlich. Wir können anfangen zu beten, dass die Menschen zur Vernunft kommen, negative Emotionen aufgeben und beginnen, positive und höhere Emotionen zu kultivieren, damit die Menschen anfangen, sich zu lieben, der Hass zwischen ihnen aufhört, die Kriege aufhören. Dann kann sich etwas ändern und die Apokalypse wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Und dann wird die Menschheit die Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln. Die Worte des Weisen wurden durch ein lebhaftes Grollen aufgenommen. Die Jünger unterhielten sich mit Begeisterung, teilten ihre Freude darüber, dass es Hoffnung gibt, dass jeder von ihnen sich noch bemühen kann, die Menschheit zu retten. Als das Grollen verstummte, ging das spirituelle Gespräch weiter. Ein Mann mit gebleichtem Haar, das zu einem kurzen Pferdeschwanz am Hinterkopf zusammengebunden war, hob die Hand. »Weiser, wie kann man sich schnell von allen Bindungen lösen und nur vom Dienen leben?« sagte er mit leiser Bruststimme. »Wir müssen zuerst all diese Bindungen in uns selbst sehen«, lautete die Antwort, »und verstehen, dass wir sie zu ernst nehmen. Das sind nur Klischees und Verhaltensmuster, die uns auferlegt werden. Man muss seine Rollen in der Gesellschaft nicht so ernst nehmen. Man muss sie auslachen, bewusst übertreiben, bagatellisieren, richtig über seine Identifikation, damit lachen. Dann werden wir eine Lücke zwischen uns und diesen Rollen schaffen. Es wird eine Desidentifikation mit ihnen stattfinden. Und wir werden sie nicht so ernst und tragisch nehmen, sondern fröhlich, mit Humor. Es ist Humor, der uns helfen wird, uns von diesen Bindungen zu befreien.« Der Jünger nickte und nahm dankbar die Antwort des Meisters an, während die nächste Frage bereits gestellt wurde. Sie kam von einer Jüngerin in einem langen, dunkelgrünen Kleid. Sie war vielleicht Ende 20 und in ihrer ganzen Erscheinung lag die sanfte Energie der Weiblichkeit. »Weiser, ich habe gesehen, wie egoistisch ich bin«, begann sie. »Wenn die Zeit für spirituelle Fragen kommt, denke ich zuerst an mich selbst, an meine persönlichen Erkenntnisse, meine Gefühle, an das, was ich gelesen habe. Auch jetzt, wo die Welt am Rande eines Krieges steht, denke ich nur an mich und nicht daran, wie ich Menschen helfen kann. Wie werde ich diesen Egoismus los?« »Tatjana, es ist sehr gut, dass du dir deines Egoismus bewusst bist«, lobte der Bewahrer die Jüngerin. »Das ist ein wichtiger erster Schritt. Und dann muss ein Mensch verstehen, dass all sein Leiden gerade dann beginnt, wenn er an sich selbst denkt. Denn sobald er seine Aufmerksamkeit auf sich selbst konzentriert, merkt er sofort: Hier stimmt etwas nicht. Da stimmt etwas nicht. Hier ist ein Problem. Hier ist ein anderes, ein drittes. Und negative Emotionen, Enttäuschungen und Qualen treten unvermeidlich auf. Und umgekehrt. Sobald ein Mensch sich selbst vergisst und anfängt, darüber nachzudenken, wie er seinen Nächsten helfen kann, wie er das Leben der Menschen um sich herum besser machen kann, wie er mehr Gutes tun kann, wie er gegenüber anderen Menschen Mitgefühl, Liebe und höhere Zustände zeigen kann, verschwinden dann sofort alle diese Probleme. Es stellt sich heraus, dass sobald ein Mensch anfängt, an sich selbst zu denken, Probleme auftreten und es ihm schlecht geht. Und sobald er aufhört, an sich selbst zu denken und darüber nachdenkt, wie er anderen mehr helfen kann, geht es ihm sehr gut?« fragte Tatjana. »Habe ich deinen Gedanken richtig verstanden, großer Meister?« »Richtig«, nickte der Weise und fügte gewichtig hinzu, »wenn jemand daran denkt, anderen zu helfen, sendet Gott ihm seine Gnade.« Er schwieg eine Weile, um der Jüngerin Zeit zu geben, das Wissen, das sie gerade erhalten hatte, in ihren Kopf zu verstauen. »Wer also weiterhin leiden will, der soll an sich denken, bis er es satt hat. Und wer versteht, dass weiteres Leid überflüssig ist und dass man an andere denken muss, der beginnt, ihnen Liebe und Freundlichkeit zu vermitteln, beginnt, den Menschen zu helfen, beginnt, sie zu Gott zu führen.« Eine andere Jüngerin, ein rothaariges Mädchen mit dünnen Lippen, gekleidet in eine Seidentunika mit hellen Mohnblumen, hob die Hand. »Meister, wie kann man die Gewohnheit loswerden, zu urteilen und ständig nach Schuldigen zu suchen? Wie werde ich die Rolle los, dass ich alles besser weiß als andere?« »Noch einmal, Irina, das geschieht mit Hilfe von Humor«, lächelte der Meister. »Du musst diese Verurteilung auf die Spitze treiben, über dich selbst lachen, sehen, wie lächerlich und absurd es ist. Du musst verstehen, dass diese Verurteilung nichts bringt, dass dies Stolz ist. All dies trennt uns, als ob wir uns mit einer Hülle von anderen Menschen, von der Welt, von Gott schützen wollten. Und Gott ist Einheit. Gott ist alles, was es gibt. Deshalb sollten wir uns nicht in unsere Hülle, in der Verurteilung anderer Menschen und in egoistischen Gedanken über uns selbst verschließen, sondern uns, im Gegenteil, den Menschen öffnen, uns der Welt öffnen, uns Gott öffnen. Und dann werden wir nicht mit Verurteilung an Menschen denken, sondern positiv und versuchen, etwas Gutes in ihnen zu finden. In jedem Menschen einen hellen Punkt zu finden und ihn in eine Leuchte des Geistes zu verwandeln. In jedem, absolut in jedem Menschen steckt etwas Gutes. Wir müssen dieses Gute sehen und darüber nachdenken, wie wir einem Menschen helfen können, wie wir dieses Gute in ihm entwickeln können. Irina nickte dankbar und Anna, eine Frau mit einem wunderschönen Turban, trat ein wenig vor. Sie hatte ihre Frage an den Meister bereits gestellt, aber im Laufe des spirituellen Gesprächs tauchten bei ihr neue Fragen auf, die beantwortet werden mussten. Weiser, bitte sag mir, ist es gut, eine gute Zukunft für den Planeten und für sich selbst zu visualisieren? Oder bedeutet es, sich in Gottes Pläne einzumischen? Der Bewahrer dachte einen Moment nach und wählte die richtigen Worte, um ein so schwieriges Thema zu erklären. Auf einen Menschen wirken drei Kräfte, begann er mit einer ausführlichen Erklärung. Die Kraft des Schicksals sind planetarische Einflüsse auf einen Menschen. Wie die Planeten zum Zeitpunkt seiner Geburt am Firmament standen, welche starken und schwachen Eigenschaften gegeben wurden, wie sich astrologische Aspekte jetzt manifestieren. Die zweite Kraft, die Kraft des Karmas, ist der Einfluss der Erfahrung der Seele aus vergangenen Leben. Denn in vergangenen Inkarnationen hat die Seele bereits bestimmte Erfahrungen gemacht und ein Teil davon geht in das nächste Leben über. Ein Mensch arbeitet mit den Tendenzen, die er in vergangenen Leben erarbeitet hat. Und die dritte Kraft, die Kraft Gottes, ist die Vorsehung. Was ist mit unserem eigenen Willen? Fragte Anna etwas überrascht. Hat er gar keine Bedeutung? Gut, dass du daran gedacht hast, sagte der Meister anerkennend. Unser eigener Wille ist sehr wichtig. Wir müssen ihn bewusst lenken, um dem bösen Schicksal zu widerstehen. Wir müssen danach streben, unseren Willen mit der Vorsehung, mit der Kraft Gottes zu vereinen. Und dann können wir unser Schicksal und sogar unser Karma ändern? Ja, dann werden wir in der Lage sein, schlechtem Schicksal und schlechtem Karma zu widerstehen, bestätigte der Weise. Aber wenn ein Mensch seine Willenskraft nicht zeigt, wenn sein ganzes Denken und Verhalten Vorurteilen, Programmen der Gesellschaft, die uns von Kindheit an vermittelt werden, völlig untergeordnet ist, dann folgt er einfach mechanisch seinem schlechten Schicksal, das von diesen Vorurteilen und Eingebungen bestimmt wird. Aber wie sollen wir unseren Willen richtig zeigen? Fragte Anna wieder, um der Sache auf den Grund zu gehen. Um dies zu tun, müssen wir sehen, wo ein negativer Einfluss auf uns zukommt und wir in unserer Blindheit unser Bestes versuchen, ihm zu folgen. Wir müssen die Eingebungen, die negativen Programme, den Einfluss der bösen Kräfte zurückverfolgen. Und wenn wir uns von diesem Einfluss befreien können, dann können wir unseren eigenen Willen manifestieren. Nur wenn wir den bösen Willen sehen, der uns zuvor geleitet hat und uns diktiert hat, wie wir handeln und was wir denken sollen, nur dann können wir ihn ablegen. Nur wenn wir uns von diesen Eingebungen lösen und uns von auferlegten Programmen befreien, können wir dann unseren eigenen Willen manifestieren und ihn mit dem Willen Gottes verbinden. Und dann können große Veränderungen in unserem Schicksal eintreten. Wir können jede Situation verbessern. Sobald der Meister zu Ende gesprochen hatte, hob Irina erneut die Hand. Weiser, was ist böser Wille? Sie sah den Bewahrer des Wissens verständnislos an. Ist das, wenn du gezwungen bist, in den Krieg zu ziehen, wenn Politiker und Medien uns falsche Ideen einreden? Ja, das Böse kommt zu uns durch das Fernsehen, beginnend mit der Werbung. Geworben wird für viele nutzlosen Dingen und die Menschen werden damit verführt, sie haben den Wunsch, das eine, das andere, das dritte zu kaufen. Wir leben im Zeitalter des Konsums, in dem Menschen Kredite aufnehmen, Dinge kaufen, die niemand braucht. Dann gibt es politische Propaganda. Wir sind gezwungen, darüber nachzudenken, was für die Menschen an der Spitze der Macht von Vorteil ist. Es gab zum Beispiel Kommunisten. Die haben allen bestimmte Ideale vermittelt, damit alle auch Kommunisten werden. Die Nazis in Deutschland haben ihrem Volk andere Werte vermittelt. Eine ganze Menge mächtiger Propaganda wurde organisiert, um Menschen zu Faschisten zu machen. Aber das war früher, bemerkte das Mädchen und schürzte ihre dünnen Lippen. Und was jetzt? Auch jetzt hat sich nichts verändert, erwiderte der Bewahrer des Wissens mit einem traurigen Lächeln. Vielleicht kommt es nicht so klar zum Ausdruck, sondern eher versteckt. Einige Ideen und Gedanken werden uns immer noch aufgedrängt und wir werden gezwungen, ihnen zu folgen. Und ein Mensch, der unter dem Einfluss dieser Suggestionen steht, kann vom spirituellen Weg abweichen? Fragte Irina erneut. Denn er wird denken, oh, der Unterricht beim Meister ist schlecht, das brauche ich nicht. Es stellt sich heraus, dass dies der böse Wille ist, der vermieden werden muss. Genau, sagte der Meister. Und deshalb sollte ein Mensch sehen, dass er unter dem Einfluss steht und versuchen, es zu vermeiden. Aber kommt dieser Einfluss nur von den Medien, der Werbung, der Politik? Fragte einer der Jünger, ein junger Mann mit durchdringenden braunen Augen und scharfen Gesichtszügen. Was ist mit den Mitmenschen, zum Beispiel Verwandten, Vater, Mutter? Schließlich setzen sie auch verschiedene Muster in unsere Köpfe. Verstehe ich, richtig? Ja, Philipp, das ist richtig, bestätigte der Bewahrer. Einfluss kommt auch von den Mitmenschen. Sie geben einander ihre Wahnvorstellungen, ihre Trugschlüsse, ihre Identifikationen weiter. Wir müssen sehen, wie sie versuchen, uns zu beeinflussen und an uns ihre Trugschlüsse und dummen Erziehungsprogramme weiterzugeben. Und wenn wir ihre dummen Ideale nicht akzeptieren, kann ein echter Angriff organisiert werden. Als Philipp die Worte des Meisters hörte, beugte er sich aufgeregt vor. Es war klar, dass ihn dieses Thema irgendwie besonders berührt und kränkt. »Ich habe einen guten Freund«, sagte er, als der Bewahrer ihn erneut ansah und ihm das Wort gab. Wir begannen zusammen zu lernen, Praktiken zu machen. Aber seine Verwandten fanden heraus, dass er sich geistig zu entwickeln begann und fingen an, von allen Seiten Druck auf ihn auszuüben, um ihn umzustimmen. Sie erzählten allen, dass er in eine Sekte geraten sei, und am Ende gab er nach und hörte mit dem Unterricht auf. In Philipps Stimme lag Bitterkeit und Bedauern über einen Freund, der mit dem Einfluss von Verwandten nicht fertig wurde. Vor dem Blick des Bewahrers des Wissens verbarg sich dies nicht. Er sah den Jünger aufmerksam an und schickte ihm die Energie der Unterstützung und des Verständnisses. »Ja«, solche Angriffe passieren ständig, sagte er. Die Mitmenschen können den Kern der Dinge nicht verstehen und ziehen andere, die von Entwicklung und Wissen angezogen werden, zurück in den Sumpf der Unwissenheit. Sie tun alles Mögliche, um einen Menschen vom Licht abzuwenden. Diese Eingebung muss gesehen werden. Wie Werbung und Propaganda funktionieren, wie Menschen um uns herum uns beeinflussen. Und wenn wir beginnen, alles zu sehen, können wir diese Einflüsse nicht mehr wahrnehmen. Sie werden nicht mehr in der Lage sein, auf uns einzuwirken. Und wir werden immer unter dem Schutz Gottes stehen. Wenn wir den dunklen Einflüssen nicht erliegen, können wir unser Schicksal leicht ändern. Der Weise sprach zu Ende und sah sich alle Anwesenden an, um zu verstehen, wie gut sie seine Worte und Erklärungen verstanden hatten, ob sie irgendwelche neuen Fragen hatten. Er sah, wie sich Philipps Augen veränderten. Sein Gesicht zeigte nun eine erstaunliche Entschlossenheit, Bereitschaft und Wille zum Handeln. »Bewahrer des Wissens«, sagte er inbrünstig. Aber wie wird man ein reiner Vermittler für die Menschen? Der Meister nickte zustimmend mit dem Kopf. Ein reiner Vermittler der göttlichen Kraft ist keinen schlechten, bösen, negativen, niederen Einflüssen mehr ausgesetzt. Er ist offen für Gott. Die höheren Kräfte befindet sich ständig in höheren Emotionen und Zuständen, in hellen Gedanken. Ein solcher Mensch hat kein Ego mehr. Es gibt keine negativen Einflüsse, die ihn in verschiedene Richtungen ziehen. Daher ist es unerlässlich zu lernen, regelmäßig Praktiken zu machen, ständig an sich selbst zu arbeiten, seine Gedanken zu klären und sich auf dem spirituellen Weg zu bewegen. Mit diesen Worten sandte der Weise erneut eine warme Welle bedingungsloser Liebe an den Jünger, und Philipps Gesicht leuchtete von innen auf. Es war offensichtlich, dass er an die Kraft seines Willens glaubte, daran, dass er auf dem spirituellen Weg so weit gehen konnte. Währenddessen gingen die Fragen in der Halle weiter. Weiser, was sind die besten Worte, um sich in jeder, selbst in der schwierigsten Situation zurechtzufinden? Wie sollen wir lernen, den Willen Gottes zu akzeptieren? Fragte eine füllige Frau in einem geblümten Halstuch. Wenn in unserem Leben eine schwierige Situation aufgetreten ist, dann denken wir wieder an uns selbst, begann der Meister zu erklären. Und es ist wie ein Teufelskreis. Je mehr wir an uns denken, desto schwieriger wird die Situation. Und wenn wir beginnen, uns zu öffnen, denken wir, Gott, wie kann ich anderen Menschen helfen? Was kann ich Gutes, Freundliches tun? Dann beginnt diese schwierige Situation zu verschwinden. Wir haben viel Kraft, es entsteht ein höherer Zustand. Und dann fangen wir schon an, Gott zu dienen, anderen Menschen zu helfen. Und unsere Situation ändert sich komplett. Die Frau nickte dankbar für die Antwort und der Bewahrer des Wissens deutete auf die nächste Jüngerin. Eine auffallende Blondine mit zart geschwungenen scharlachroten Lippen, die schon lange ihre Hand hielt und ihre Frage stellen wollte. Weiser, wie kann man die Stimmung im Team positiv halten? Fragte sie. Wie schafft man Zuversicht, dass alles klappt? Allah, dafür musst du aktiver werden, starke Zustände, höhere Emotionen und helle Gedanken kultivieren, erklärte der Meister. Wenn es viele solcher Zustände gibt, wird alles klappen. Und was tun, wenn etwas nicht klappt und sich dann sofort düstere Gedanken häufen, die die Stimmung kippen? Fragte die Jüngerin erneut. Wie kann man sich dagegen wehren? Wenn etwas nicht funktioniert und sich negative Gedanken einschleichen, müssen wir es verfolgen und verstehen, warum es passiert. All diese dunklen Gedanken kommen von Dämonen und Larven. Man muss sie sofort ablegen. Wenn wir ihrem Einfluss nicht erliegen, werden wir in einem guten, starken Zustand sein und alles wird uns gelingen. Verständnis blitzte in Allas Augen auf. Bewahrer, wie kann man sich schnell von den niedrigen Wünschen und Verführungen des sozialen Lebens trennen? Stellte Eva eine weitere Frage und hob erneut die Hand. Wir müssen diese Einflüsse getrennt von uns selbst sehen und anfangen, darüber zu lachen und sie zu übertreiben, sagte der Meister. Wir müssen genau verstehen, wie sie uns beeinflussen, warum wir ihnen gehorchen sollten. Er hielt inne und erklärte nach kurzem Nachdenken, zum Beispiel versuchen sie, uns zu beeinflussen und sagen, warum lachst du? Nimm die Dummheit ernst, identifiziere dich mit ihr, schau, du musst tun, was alle anderen tun. Aber wenn wir diesem Einfluss nicht erliegen, sondern über diese Muster und Klischees lachen, wenn wir aufhören, uns mit unseren Rollen zu identifizieren, dann können wir sie schnell ablegen. Sobald wir anfangen, diese Eingebungen, diese Einflüsse ernst zu nehmen, versklaven sie uns völlig, nehmen uns gefangen und wir können ihnen nicht widerstehen. Wir müssen diese Einflüsse außerhalb von uns sehen, uns von ihnen trennen. Dann werden wir frei sein. Danke, großer Meister, bedankte sich Eva respektvoll für die Antwort. Und ich habe eine weitere Frage. Wie kann ich mich mehr bemühen, um mich vom Körper und dem Bioroboter zu trennen, um zu verstehen, dass ich nicht mein Körper bin? Dafür muss man auch mehr auf sich selbst aufpassen. Wir nähern uns zum Beispiel dem Spiegel und sehen einen Bioroboter. Wir sehen, welche Programme darin stecken, welche Verhaltensmuster, welche negativen Einflüsse ihn kontrollieren, ihn von außen bewegen. Wenn wir uns selbst so betrachten, können wir uns schnell davon lösen und aufhören, ein Bioroboter zu sein, aufhören, uns als diesen Bioroboter zu betrachten. Aber wenn wir uns vollständig mit jedem Gedanken identifizieren, der uns in den Sinn kommt, mit jedem Einfluss, mit jeder Auswirkung, dann kann man nichts dagegen tun. Um uns zu verändern und aufzuhören, nur ein Bioroboter zu sein, müssen wir uns selbst von außen sehen. Die Mechanismen in uns sehen, all diese internen Prozesse sehen. Und dann werden wir frei von ihnen sein. Während der Bewahrer des Wissens sprach, hörten ihm die Jünger aufmerksam zu und fingen jedes Wort auf, um so tief zum Kern der Dinge vorzudringen. Als er mit seiner Erklärung fertig war, hob Vera erneut die Hand. »Meister, was empfiehlst du zu tun, um seinen Bioroboter erfolgreicher zu beobachten und sein Ich vom Körper zu trennen? In der Anfangsphase ist es schwierig.« »Eine einfache Meditation reicht für den Anfang«, antwortete der Wächter sanft. »Was haben wir immer zur Hand? Unsere Atmung. Wir atmen ständig und können daher jederzeit damit beginnen, unsere Atmung zu beobachten. Wir richten unsere Aufmerksamkeit darauf und sehen, hier kommt das Einatmen, dann das Ausatmen und wieder das Einatmen. Und wenn wir uns in diesem Moment bewusst sind, uns nicht mit unserem Körper, mit unserem Organismus identifizieren, dann verstehen wir, dass dies ein Bioroboter ist, der atmet, dass sein Herz schlägt, dass er sich bewegt. So werden wir zum Beobachter, betrachten uns von außen. Und je mehr wir so beobachten, desto freier werden wir vom Bioroboter. Der Weise beantwortete Veras Frage und blickte wieder in die Halle, wo sich weitere Hände der Antwortsuchenden erhoben. Er zeigte mit seiner offenen Hand auf ein zierliches, blauäugiges Mädchen. »Bewahrer, wie finde ich das richtige Ziel, das mich weiterbringt?« fragte es, überglücklich über die Gelegenheit, die Antwort des Großen auf ihre Frage zu erfahren. »Es gibt so viele, und ich kann mich nicht zurechtfinden.« Der Meister sah das Mädchen aufmerksam mit einem warmen Blick an, wie man ein geliebtes Kind ansieht, das gerade die ersten Schritte lernt. Es gibt nur ein Ziel, sich geistig zu entwickeln und anderen Menschen zu helfen, sich zu entwickeln. Also gibt es nichts, wo man sich nicht zurechtfinden könnte, lächelte er. Und die Jüngerin lächelte zurück. Ihr Gesicht erstrahlte im Licht des Bewusstseins. Eigentlich eine so einfache Wahrheit. Aber im Mund des Weisen erlangte sie eine tiefe Bedeutung und half, den wichtigsten Orientierungspunkt zu setzen. Weiser, und durch welche Eigenschaften der Seele, die ich mir in vergangenen Leben angeeignet habe, werde ich der Welt nützlich sein? Stellte bereits eine andere Jüngerin ihre Frage. Ein hübsches, dunkelhaariges Mädchen. Manchmal spüre ich die Energie und verstehe, dass ich die Menschenmassen beeinflussen kann, aber manchmal nicht. Wovon hängt es ab? Es hängt alles davon ab, welcher Teil eines Menschen eingeschaltet ist, erklärte der Bewahrer des Wissens. Es gibt viele Teile in einem Menschen und darunter gibt es Schwache, Zweifelnde, Dekadente. Man muss sie loswerden und einen starken spirituellen Teil in sich einschalten. Und dann können wir wirklich die Welt um uns herum beeinflussen. Die Hauptsache ist, sich nicht in den schwachen Teilen aufzuhalten, ihnen nicht nachzugeben, sich nicht mit ihnen zu identifizieren, nicht nach ihren destruktiven Programmen zu handeln. Und dann können wir sehr viel tun. Und wie kann man verhindern, dass sich diese schwachen Teile einschalten? Wenn Schwäche, Groll sich breit machen, wenn man aufgeben möchte, fragte das dunkelhaarige Mädchen neugierig. Wie kann man sich von einem solchen schwachen Teil trennen und es loswerden? Wir können uns über diesen Teil ärgern, zum Beispiel uns vorstellen, dass wir sie schlagen und sie wegstoßen. Und wir lassen uns nicht von ihr beeinflussen. Man kann sogar laut sagen, hallo, hallo, schwacher, negativer Teil. Ich sehe dich. Wieder schaltest du dich in mich ein. Geh weg. Dann wird dieser Teil sofort gehen, weil wir uns bereits von ihm getrennt haben, in einen anderen, stärkeren Zustand eingetreten sind. Der Bewahrer hielt inne und sah die Jüngerin durchdringend an, um zu verstehen, wie gut sie ihn versteht. Das Mädchen hörte mit weit geöffneten Augen zu, und es war klar, dass in seinem Kopf ein aktiver Bewusstseinsprozess vor sich ging. Und wenn wir anfangen, ihm nachzugeben, fuhr der Meister fort, in diesen negativen Teil einzutreten, seine Gedanken und Gefühle anzunehmen, dann nimmt er uns vollständig in Besitz, beginnt uns zu zerstören, erlaubt uns nicht einmal, die einfachsten Dinge zu tun. Alles beginnt auseinanderzufallen. Deshalb müssen wir wirklich wütend werden, diesen Teil von uns trennen, ihn von uns wegstoßen. Und dann sind wir wirklich frei und können tun, was wir wollen. Die Jüngerin hörte dem Meister aufmerksam zu. Aber es war klar, dass sie noch etwas fragen wollte. Aber sie hatte Zweifel und wusste nicht, ob sie diese Frage stellen sollte. Aber als der Bewahrer sie wieder mit einem Blick voller Liebe und Verständnis ansah, fasste sie den Entschluss, ihre Frage zu stellen. »Meister, danke«, bedankte sich das Mädchen aufrichtig. »Ich habe noch eine Frage. Wie kann ich geistige Faulheit loswerden? Ich bemühe mich, mehr zu helfen, aber es ist schwierig, das instinktive Zentrum zu überwinden, das ich nicht anstrengen möchte, sondern nur körperliche Bedürfnisse befriedigen möchte.« Wann beginnt das instinktive Zentrum sich zu aktivieren? Stellte der Weise eine Gegenfrage und forderte die Jüngerin auf, nachzudenken und selbst zu einer Antwort zu kommen. Wenn wir nicht gegessen, nicht getrunken, nicht genug geschlafen haben, antwortete das Mädchen nach einer kurzen Pause. Das ist richtig, nickte der Bewahrer anerkennend. Und sobald ein Mensch gegessen hat, denkt das instinktive Zentrum sofort. Warum soll ich ihm weiterhin Energie geben? Das war's, lass ihn jetzt schlafen. Deshalb müssen wir weniger essen und uns körperlich mehr bewegen. Wenn wir hungrig sind, uns schön bewegen, trainieren, dann haben wir sofort viel Energie. Sobald wir uns hinsetzen, hinlegen, zu viel essen, dann war's das. Es wird keine Energie geben. Die Jüngerin sah den Bewahrer dankbar an. Zu diesem Zeitpunkt waren alle ihre Fragen beantwortet und sie hatte nun eine gute Grundlage für die weitere Arbeit an sich. Die nächste Frage stellte eine Frau mittleren Alters mit einem Meisterdutt auf dem Kopf und einer Brille mit runden Gläsern. Bewahrer, wie soll man sich erwecken, um seine wichtige Mission, Menschen zu helfen, nicht zu vergessen? Fragte sie. Und nach kurzem Zögern fügte sie mit einem gewissen Schuldgefühl hinzu, »Es passieren so viele Dinge, dass man abgelenkt wird und die Mission, Menschen zu helfen. Sie wird irgendwie mechanisch.« »Agatha, wir müssen verstehen, dass unsere Entwicklung erst dann stattfindet, wenn wir aufhören, nur an uns selbst und unsere persönlichen Interessen zu denken, wenn wir anderen Menschen helfen.« Dann senden die höheren Kräfte sofort einen großen Energiefluss zu uns, damit er für all diejenigen ausreicht, denen wir helfen wollen. Und mit dieser Energie schaffen wir auch selbst alles. Aber oft erkennen wir das nicht. Wir verstehen nicht, welche Gesetze in dieser Welt wirken. Und dann beginnt unser Verstand zu sagen, denke an dich selbst, an dein Ego, an deine persönlichen Bedürfnisse. Und dann zieht sich ein Mensch wieder in sein Schneckenhaus zurück und beginnt unweigerlich zu leiden. Denn Leid kann nur entstehen, wenn ein Mensch an sich denkt, wenn er sich wieder von der Welt abschaltet und sich in seine Hülle einschließt. Aber wie kann man das vermeiden, Großer? Man muss sich ständig daran erinnern. Wenn ich jetzt an mich und mein eigenes Ego denke, beginnt das Leiden wieder. Wenn ich jetzt anfange, an Menschen zu denken, dann beginnt die Entwicklung. Ich werde in einem guten Zustand sein. Ich werde höhere Emotionen erleben können, weil ich für andere Menschen lebe und ihnen etwas Gutes tun möchte. Und dann wird es mir selbst gut gehen. Ich werde mich anders fühlen. Und wenn ich wieder anfange, nur an mich selbst zu denken, dann wird es wieder Degradation. Schlechte negative Zustände, schlechte, schwache und destruktive Gedanken geben. Nichts wird funktionieren. Probleme werden entstehen. Wozu brauche ich das alles? Ich möchte all dies aus meinem Leben entfernen und den Weg des Lichts gehen. Menschen helfen, an Gott denken, an etwas Höheres denken. Und dann werde ich in einem ganz anderen Zustand sein. Glücklichen, freudigen, erfüllten, gesegneten. Dann geht es mir gut. Danke, Meister. Ich werde mich öfter daran erinnern, antwortete Agatha begeistert. Der Weise schickte der Frau ein unterstützendes Lächeln und ihre Augen leuchteten vor Verständnis noch mehr auf. Und der Meister nickte Alla zu, die wieder ihre Hand hob. Bewahrer, mir ist noch etwas eingefallen, das ich fragen wollte, begann sie. Kannst du mir bitte sagen, warum einige Frauen vor dem Seminar in einige Situationen geraten, die es ihnen schwer machen, zum Seminar zu kommen? Es gibt immer einige Hindernisse. Warum passiert das? Alla, das ist eine sehr gute Frage, lobte der Weise die Jüngerin. Diese Hindernisse sind nichts als Identifikationen eines Menschen. Vor dem Seminar beginnen sich die Frauen plötzlich zu erinnern, was wird mein Mann sagen, dass ich nicht zu Hause bin? Was tun mit dem Kind? Irgendwo muss man es unterbringen. Wie wird es ohne mich sein? Was werden die Leute sagen? Und je mehr solche Identifikationen diese Frau hat, desto mehr Einschränkungen, Ketten tauchen auf. Und diese Ketten, wie Fesseln, erlauben ihr nicht, sich zu bewegen, halten sie fest. Und die Frau fühlt, dass sie nichts mehr tun kann. Sie wird von diesen Zombie-Programmen festgehalten und beginnt, ihnen zu folgen. Sie denkt nicht mehr an ihre Entwicklung, an die erstaunlichen Möglichkeiten, die ihr die Teilnahme an Seminaren eröffnen wird. Es scheint ihr, dass so etwas in ihrem Leben nicht passieren kann. Und sie muss alles sehen und sagen, wozu brauche ich diese Ketten? Ich brauche sie nicht. Und wenn sie wirklich zum Seminar will, dann wird Gott anfangen, ihr zu helfen. Und mit dieser Jüngerin wird alles gut. Das lange spirituelle Gespräch neigte sich dem Ende zu, und der Weise spürte, dass die Jünger bereits genug Wissen zum Verständnis und zur weiteren Arbeit an sich selbst erhalten hatten. Dass sie sich jetzt nicht nur weiterentwickeln, sondern auch anderen Menschen helfen können, zu erwachen, sich auf einen spirituellen Weg zu begeben. Als er sich in der Halle umsah, sah der Bewahrer, dass eine Jüngerin, die heute noch keine einzige Frage gestellt hatte, ihre Hand hob. Es war eine Frau mit einem schlichten, weißen Kopftuch. Sie schlich sich eifrig aus den hinteren Reihen mit dem Vorsatz, um jeden Preis die Antwort des Meisters zu bekommen. Der Weise nickte ihr anerkennend zu, und die Frau sprach: Bewahrer, ich kann nicht verstehen, wenn man sagt, dass ein Mensch einheitlich ist. Und alles andere um ihn herum ist auch er. Die Stimme der Jüngerin verriet ihre Aufregung, aber gleichzeitig ihren Wunsch, die Wahrheit zu verstehen und zu begreifen. Wenn er zum Beispiel jemanden liebt, dann liebt er sich selbst. Wenn er jemanden hasst, dann hasst er sich selbst. Wenn er jemanden verurteilt, dann verurteilt er sich selbst. Die Jüngerin stotterte und wählte die richtigen Worte, um ihre Gedanken am genauesten auszudrücken. Nach kurzem Nachdenken fuhr sie fort: Ich verstehe, dass wir alle aus einer einzigen, göttlichen Quelle stammen. Und wir sind alle Seelenverwandte. Aber so recht kann ich es mir nicht vorstellen. Wie ist es? Die Seele ist einheitlich und der Rest sind all ihre Spiegel? Ich möchte das wirklich verstehen. Die Jüngerin blickte den Bewahrer hoffnungsvoll an und wartete auf seine Antwort. Als ich in der 7. Klasse war, fing er unerwartet ganz weit weg an, studierte ich Anatomie und las in einem Buch, wie das Gehirn funktioniert. Dort stand, dass es im Gehirn Nervenzellen gibt, Neuronen. Und jeder Eindruck, den wir erhalten, wird in einer bestimmten Gruppe von Neuronen im Gehirn aufgezeichnet. Der Weise hielt inne und sah die Jüngerin, deren Gesicht noch konzentrierter wurde, aufmerksam an. »Hat es etwas mit menschlicher Einheit zu tun?«, fragte sie, da sie noch nicht ganz verstand, worauf der Bewahrer des Wissens hinaus wollte. »Bis jetzt ist das nur ein Beispiel, aber es wird helfen, den Kern zu verstehen«, lächelte er geheimnisvoll und fuhr fort. »Es stellt sich heraus, dass jeder Mensch, den wir kennen, in einer solchen Gruppe von Neuronen gespeichert ist. Wenn wir einen Menschen hassen, dann sendet die Gruppe von Neuronen, die für unser Ich verantwortlich ist, einen Hassimpuls an eine andere Gruppe von Neuronen, die diesen Menschen darstellt.« »Ich glaube, ich fange an zu verstehen«, rief die Jüngerin aus, und ihre Augen erleuchteten wie der Docht einer Kerze, an der ein Streichholz gehalten wurde. »Es stellt sich heraus, dass es in unserem Gehirn auf physischer Ebene sogar einen Krieg zwischen diesen Neuronen gibt, richtig?« »Ja, so ist es. Gut gemacht, dass du es selbst erraten hast«, lobte der Meister die Frau. »Einige Gehirnzellen beginnen, andere Gehirnzellen zu zerstören. Das Gehirn ist ein sehr wichtiger Teil unseres Körpers. Es sieht so aus, als würden wir uns selbst zerstören. Dieses Beispiel zeigt, dass wir unser eigenes Gehirn zerstören, wenn wir Hass oder schlechte Emotionen erleben. Und wenn wir Liebe für alle und Glückseligkeit empfinden, dann beginnen sich alle Teile des Gehirns zu einem Ganzen zu vereinen. Dort sterben keine Zellen, niemand zerstört einander. Dann ist unser Gehirn in Harmonie. Alle seine Teile beginnen sich zu einem Ganzen zu verbinden.« »Danke, Meister«, sagte die Jüngerin eifrig. »Jetzt verstehe ich es besser. Aber was, wenn wir uns von der physischen Ebene entfernen und globaler schauen? Wenn wir es global nehmen, dann sind alle Seelen der Menschen Teile Gottes. Das heißt, Gott ist alles. Er hat jeden Menschen erschaffen und jeder Mensch ist ein Teil von ihm, zum Beispiel sein kleiner Finger. Wir sind alle Teile dieses einen riesigen Ganzen, das Gott genannt wird. Aber wir können uns isolieren. Zum Beispiel, indem wir denken, ich bin ein kleiner Finger und alles andere ist ein feindlicher Organismus, der mich umgibt. Aber umgekehrt können wir sagen, also ist alles ich. Ich bin nicht nur ein Finger, ich bin mit diesem ganzen Organismus verbunden. Ich bin nicht von ihm getrennt. Wenn ich getrennt sein würde, würde ich sterben.« Der Bewahrer sah die Jüngerin wieder an. Noch mehr Bewusstsein, das genau im Moment des Hier und Jetzt vor sich ging, spiegelte sich auf ihrem Gesicht wieder. »Der Finger würde verkümmern und absterben. Er könnte nicht getrennt vom ganzen Organismus existieren?« »Verstehe ich richtig?«, fragte die Frau erneut. »Dass man seine Verbindung mit dem Rest des Körpers spüren muss?« »Richtig. Und dann spüren wir Einheit mit Gott. Dann verstehen wir, dass ein Mensch nicht nur ein kleiner, isolierter Finger ist, der sich noch stärker verschließen und abschotten muss. Im Gegenteil, dieser Finger sollte sich öffnen und mit dem einheitlichen Organismus, mit der ganzen Welt, mit allem, was Gott darstellt, verschmelzen. Und das bedeutet mit allem, was uns umgibt. Und dann werden wir in einem ganz anderen Zustand sein.« In der Stille des Tempels klangen die Worte des Meisters feierlich und gleichzeitig so einfach und klar, dass sich das gesamte Wissen nun in den Köpfen der Jünger zu einem einheitlichen, harmonischen Bild vereinte. Und dieses Bild, gemalt von der Hand Gottes selbst, war wunderschön. Jeder Ziegel, jeder Stein, Jedes Sandkorn hatte hier seinen Platz und seine Bedeutung. Nun lasst uns unser Gelübde zu Gott und unsere Herzen der Liebe und dem Frieden öffnen, sagte der Meister und begann die Gedichtzeilen zu singen. Ich schwöre, Gott, ich werde das dir gegebene Wort nicht brechen. Und wenn ich im Kampf kneife, wird die Dunkelheit der Hölle eine Strafe für mich sein. Ich bin jetzt bereit, jede Prüfung zu ertragen, um gestärkt im Willen Gottes für immer Freiheit zu erlangen. Und wenn ich in Eitelkeit deinen Weg nicht gehen kann, dann zerreißen die Feuerpfeile der Leidenschaft mir das Herz in der Brust. Um Fesseln der Eitelkeit zu brechen, trainiere ich und bete, und alles, was ich Gott versprochen habe, werde ich mit Ehre erfüllen, ich schwöre.
Willst du mehr wissen? Schau dir das animierte Meisterwerk an, das die Geheimnisse der Menschheit enthüllt. Entdecke mehr heiliges Wissen in Büchern. In unseren Seminaren kannst du die Hauptfiguren der Bücher treffen. Finde deine magischen Gegenstände. Nimm an einem individuellen Ritual teil. Ein offener, freier Kanal mit täglichen spirituellen Praktiken für dich. All dies findest du auf unserer Website www.amazon1.org. Teile dieses Buch und verbreite das große Wissen, dann wird sich das Leben der Menschen zum Besseren wenden und du wirst gutes Karma ansammeln und all deinen Liebsten helfen können.